Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Für alle, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich Netzmusik? Das ist Musik, die Sie im Internet zum Download bekommen unter einer Creative Commons Lizenz. Und mit so einer Lizenz können Urheber selbst entscheiden, unter welchen Bedingungen andere ihre Werke nutzen können.
Ja, bei Breitband hier im Deutschlandfunk Kultur ist diese Art der Musik ja seit 12 Jahren Tradition in der Sendung. Doch jetzt haben wir uns entschieden, dass wir uns von der Netzmusik verabschieden wollen.
Und dafür gibt es mehrere Gründe. Vor allem aber hat sich die Szene nach doch anfänglich sehr großen Euphorie ziemlich gewandelt. Und einer unserer langjährigen Netzmusikredakteure, mit dem haben wir zurückgeschaut, Christian Konradi.
Christian war selbst lange Netzmusik-Enthusiast, muss man sagen, hat ein eigenes Netzmusiklabel gehabt, einen Blog, einen Podcast und auch ein Netzmusikfestival. Das alles ging für ihn so vor knapp 15 Jahren los und wir wollten von Christian wissen, was waren denn deine ersten Highlights?
Also in erster Linie war es tatsächlich so diese Euphorie und auch der Optimismus, der in der Netlabel-Szene so entstand. Es zeugte ja so ein bisschen von so einer wirklich vernetzten Welt und auch einer wirklich vernetzten Kultur. Also in der Zeit war ja, wir reden so, ne, 10, 15 Jahre zurück. Damals fing es ja gerade an, dass das Aufnehmen und auch das Produzieren von Musik einmal technisch immer einfacher wurde und auch finanziell erschwinglicher. Und die dahinterliegenden Creative Commons Lizenzen, die erlaubten ja eben auch das Teilen, aber vor allen Dingen auch das Remixen von Musik. Und diese Szene, die stand eigentlich dafür, dass Musik wirklich als Kulturgut verstanden werden sollte, jenseits des Konsums. Und also es entstand wirklich eine international vernetzte Szene, die ich damals so als soziales, kulturelles Netzwerk verstanden habe, bevor es diesen Begriff der sozialen Netzwerke wirklich überhaupt im Mainstream gab. Ich hatte damals mit dem Breitbandkollegen Jochen Dreyer für damals noch die Radio Wissen, heute der Deutschlandfunk Nova, eine 20-teilige Serie gemacht, die diese Szene auch dokumentiert hat. Und damals wurde uns so ein bisschen klar, dass es eben auch nicht nur ein Phänomen in der westlichen Welt ist, also in Europa und Amerika, sondern auch in Afrika und Asien. Und besonders in Erinnerung blieb mir ein indonesisches Netlabel, das es heute auch noch gibt, Yes No Wave Music. Und der Gründer Vok, der hat uns im Jahr 2010 damals schon ganz nett die Netzmusikszene beschrieben und auch den damaligen Vibe so im Netz beschrieben. Und da habe ich einen Ton von mitgebracht.
Das Internet und die damit rasend schnell voranschreitende Technologie wird uns in ganz neue Richtungen führen. Es wird neue Perspektiven geben, sowohl in sozialer wie auch in kultureller Hinsicht. Aber es sollten solche innovativen Unternehmungen sein wie Creative Commons, die die Entwicklung fördern. Wir sollten mit dem ganzen Internet sehr weise umgehen.
Also Vok war damals auch schon euphorisch, aber auch schon warnend unterwegs. Also zur Einordnung nochmal, Creative Commons erlaubte es ja damals, jedem weltweit Musik zu teilen und zu bearbeiten. Und das eben in einer Zeit, in der illegale Online-Tauschbörsen ja Hochkonjunktur hatten und das Teilen von Musik auch verfolgt wurde international. Ich kann mich da an diverse Kampagnen der Musikindustrie erinnern, die gegen so Online-Piraterie vorgingen. Und Netlabels konnten eben mit Creative Commons damals legale weltweite Distributionswege aufbauen. Und das war ein großer Vorteil gegenüber der etablierten Musikindustrie, die das damals gar nicht legal konnte, digital. Und das alles eben vor Social Media. Also man muss sich das so vorstellen, damals wurde kommuniziert über Chat-Clients, über E-Mail-Newsletter. Und diese Szene hat sich aber auch offline damals schon vernetzt. Also es gab Festivals, es gab Cafés und Restaurants, in der eben freie Musik ausschließlich gespielt wurde. Das hatte manchmal auch ein bisschen absurde Auswüchse. Ich kann mich erinnern, in Berlin gab es eine Kneipe beziehungsweise eine Art Restaurant, Breipott, da gab es Milchreis, eine Milchreisbar war das und dazu eben PCs mit freier Musik, sogenannte Musiktankstellen nannte man es damals und da konnte man eben Milchreis essen und einen USB-Stick mitbringen und seine Musik auf einen USB-Stick laden, Live-Musik gab es auch noch. Ja, das klingt schon so, als wäre es in den 80ern gewesen, aber ist tatsächlich erst 10 Jahre her.
Breipott klingt vor allem nicht so lecker.
Finde ich auch.
Stimmt.
Aber du hattest ja auch selber ein Netlabel, warst also mittendrin in diesen 80er Jahren gefühlt. Was hat es denn für dich bedeutet, damals ein eigenes Label zu haben?
Also in erster Linie war es tatsächlich so dieses Gefühl einer weltweiten Community, also davon Teil zu sein. Also wir hatten, ich kann mich erinnern, immer wenn wir Alben oder EPs veröffentlicht haben, dann haben wir auch nicht nur das fertige Werk veröffentlicht, sondern auch die einzelnen Tonspuren der Songs und haben so Remix-Wettbewerbe ausgeschrieben und haben jeden eingeladen, der mitmachen wollte, und haben damals wirklich aus der ganzen Welt unzählige Neuinterpretationen zugeschickt bekommen, neue Mischungen der Songs. Und das alleine zu wirklich zu sehen, dieses kreative Potenzial, was weltweit bestand, aber eben nicht nur so dieses Digitale, sondern auch die Menschen dahinter kennenzulernen, Touren zu organisieren mit internationalen Künstlern, auch so Künstler-Retreats zu organisieren, Festivals veranstalten. Also da sind halt auch echte Freundschaften entstanden, die eben allesamt ihren Ursprung im Netz hatten.
Ja, da ist wieder dieser Social-Network-Gedanke, den du ja gerade schon beschrieben hast. Ja, und mittlerweile ist dein Netlabel nicht mehr aktiv, wie viele andere auch. Und auch wir beenden unsere Netzmusik nach 12 Jahren. Was ist da eigentlich passiert, dass diese Euphorie irgendwann nachgelassen hat?
Wie das so oft ist mit so sehr ideologisch und utopisch euphorischen Projekten, die auch zum Großteil, muss man dazu sagen, Netlabels waren eine Graswurzelbewegung und für viele auch ein Hobby mit sehr viel Leidenschaft betrieben und nicht unbedingt, um damit Geld zu verdienen. Und das war allerdings auch ein bisschen das Problem. Also diese Szene hat es eigentlich niemals geschafft, sich wirklich zu professionalisieren, was damals auch unglaublich schwer war. Also es gab nicht wirklich eine Infrastruktur dafür. Es gab zum Beispiel wenige Möglichkeiten, online Geld überhaupt einzunehmen. Es gab so Dienste wie Flatter, falls sich einige dann auch erinnern können, so Mikrospenden, die nicht wirklich erfolgreich waren. Es gab Ideen, über die immer debattiert wurden, auch bei Breitband. Ein Begriff wäre die Kulturflatrate, was sich nie durchgesetzt hat. So Modelle wie Patreon oder Steady, also so Dienste, an denen man freiwillig Mitglied werden kann, um Künstler zu unterstützen, gab es damals noch nicht. Und dann passierten zeitgleich zwei Dinge, die für mich eigentlich essentiell waren. Also es gab dann natürlich, kamen die großen Streaming-Anbieter wie Spotify auf den Markt, die eine legale Alternative boten. Und auf einmal wurde Musik überall für jeden immer jederzeit zugänglich. Und der große Vorteil, diese Distributionswege, die ich beschrieben hatte, die CC und Netlabels bieten konnten, dieser Vorteil war auf einmal weg, weil Musik überall zugänglich war. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass diese Utopie, die mit dem Web 2.0 ja auch aufkam, dass jeder und jede eben nicht nur Konsument und Konsumentin ist, sondern auch selbst kreativ, inhaltlich, publizistisch tätig wird, das hat sich nicht wirklich eingelöst, vor allen Dingen auch nicht in der Musik. Denn, und da kommt ein großes Stichwort rein, Social Media hat sich tatsächlich durchgesetzt. Da haben sich die Leute ausgebreitet in ihrer kreativen, publizistischen Tätigkeit, aber nicht unbedingt in der Musikproduktion. Gleichzeitig Social Media auch eins der zweiten großen Probleme für Netlabels, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Musik ist im Überfluss da, aber gleichzeitig, wenn man heute ein neues Album rausbringt, man kommt gar nicht mehr an gegen dieses große Rauschen im Netz. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist zu promoten. Dadurch verdienen Dienste wie Twitter und Facebook ja ihr Geld. Man muss Geld bezahlen, um gehört zu werden. Und das können sich natürlich Graswurzelbewegungen und nicht kommerzielle Projekte, Netlabel-Produzenten nicht leisten. Das hätte auch so ein bisschen diesem ganzen Gedanken der Nichtkommerzialität in Netlabels widersprochen. Und gleichzeitig im Bezug auf Breitband, also wir hatten ja jetzt 12 Jahre bei Breitband Netzmusik, war es natürlich auch immer schwieriger, qualitativ hochwertige Musik zu finden, die auch radiotauglich ist, im Sinne von abwechslungsreich, nicht nur eine Nische bedient.
Immerhin, die Szene gibt es noch. Wir wollen ja heute auch nicht wirklich einen Abgesang anstimmen. Aber wir haben festgestellt, die Suche wird schwieriger. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, in 5 oder 10 Jahren, wie wird dann diese Szene aussehen? Wird es sie dann noch geben oder wäre es dann Zeit zu sagen, auf Wiederhören?
Also ich glaube, das ist eine Idee. Also dahinter steckt ja eine Idee, Musik zugänglich zu machen für Menschen und sie eben jenseits von eines Konsumguts zu begreifen. Und diese Idee, die wird nicht wieder verschwinden, die wird bleiben. Aber ich glaube, sie wird kleiner werden, sie wird noch nischiger werden, beziehungsweise die Musik. Ich habe da so zwei Beispiele. Dusted Wax Kingdom zum Beispiel, ein Label, was wir auch bei Breitband immer wieder im Programm hatten. Da wird meistens so instrumentaler, experimenteller Hip-Hop veröffentlicht oder auch eben das schon erwähnte Yes No Wave Music aus Indonesien, das wirklich so der lokalen Musikszene aus Jakarta eine internationale Plattform bietet. Beide Labels sind seit 2007 aktiv und halten so ein bisschen die Szene am Leben. Natürlich, es gibt immer noch hunderte Netlabels, aber die wenigsten davon sind wirklich ja so, dass man Musik davon im Radio spielen kann. Ich glaube, es wird noch kleiner, es wird noch nischiger, vielleicht sogar so wie das, was das kanadische Netlabel Peppermill Records schon vor fast 10 Jahren veranstaltet hat. Und zwar, vielleicht könnte ja eine Vision es sein, dass es so klein wird und sogar wieder offline wird. So ein Mikrofestival, das in der Wildnis veranstaltet wird, an einem geheimen Ort, an den alle Teilnehmer 2 Tage lang hinwandern müssen. Das hat nämlich Peppermill Records veranstaltet.
Mit ein paar netten Leuten hoch in den Bergen zu sein, in dieser surrealen Landschaft, ohne Strom, außer ein paar Batterien. Es ist für mich und alle, die das erlebt haben, schwer zu beschreiben, wie es wirklich da oben ist. Ich vergesse das auch immer wieder über das Jahr, aber es ist einfach unglaublich schön.
Ja, Peppermill Records Gründer Peter Fury war das und eigentlich ist es ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Ich habe fast so ein Urlaubsgefühl so in Corona-Zeiten, also nicht die schlechteste Aussicht. Weniger Netz und dafür ein bisschen mehr Musik draußen in der Natur.
Ja, aber man muss natürlich leider schon auch sagen, dass dieses konkrete Festivalkonzept auch gescheitert ist. Aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, gibt es ja tatsächlich ein Revival für die Zeit nach Corona.
Wir wären bereit, die Rucksäcke sind gepackt. Vielen Dank, Christian Conradi.
Bitteschön.
Ja, die Netzmusikszene hat klein angefangen, ist dann international gewachsen, fast ein Teil sogar der etablierten Popkultur geworden und dann doch vom modernen, geldgetriebenen Netz nach und nach verdrängt worden und schrumpft sich jetzt vielleicht doch wieder zurück zu den Anfängen.